Genesis Ions OS Indonesia Sejahit oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 15. März 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien. Wunderbares Indonesien. Wunderbares Indonesien. Das Programm Unsere Sprache. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puja Stuti, Sri Unun, Nono Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesien hat Wirtschaftspartnerschaft mit Russland erörtert. Ria Micatriakudu, Vertreter des Verteidigungsministeriums, sollten Probleme der Regionen erfahren. Indonesien und Ungarn stärken bilaterale Zusammenarbeit. Ministerin Susi Pujiastuti hielt eine öffentliche Vorlesung in Harvard. Tourismusministerium zielt auf 25% der Kontribution des Halal-Tourismus. Landwirtschaftsministerium und FAO entwickeln nachhaltige Landwirtschaft in Zentral Sulawesi. Unun zu den Einzelheiten. Russland und Indonesien hätten eine strategische Partnerschaft, sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov am 13. März 2018 in Moskau nach dem bilateralen Treffen mit der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi. Nach einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS sagte er, dass Russland im Bereich der Wirtschaft, des Handels, des Militärs und der Humanität mit Indonesien kooperiere. Er fordert, dass diese Zusammenkunft eine gute Chance sei, eine Verhandlung zu bilateralen Fragen über die aktive Teilnahme Russlands am ASEAN-Programm zu veranstalten. Bei der gemeinsamen Aktivitäten bei den Vereinten Nationen und im Pazifik ein Thema werden könnte. In Juisen gab die indonesische Außenministerin Retno Marsudi ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Verhandlungen mit Russland produktiver werden könnten. Dieses Treffen diente vor allem dazu, die Wirtschaftszusammenarbeit zu erörtern. Retno Marsudi fuhrt, ihr Russlandsbesuch solle dazu beitragen, die Wirtschaftsbeziehungen beider Länder zu stärken, da Indonesien eine der größten Wirtschaftsnationen im ostasiatischen Gebiet sei. Die leitenden Beamten des Verteidigungsministeriums in ganz Indonesien sollten die Probleme in den Regionen, in denen sie arbeiten, erfahren. Das sagte der indonesische Verteidigungsminister Riami Chatriagudu am Mittwoch, den 14. März dieses Jahres in Jakarta, nach einer Meldung des Verteidigungsministeriums. Der Minister forderte auch die leitenden Beamten in den Regionen auf, das Verteidigungsministerium über ergriffene Maßnahmen zur Entwicklung der Verteidigung des Volkes zu informieren. Riami Chatriagudu hat am Dienstag, den 13. März, den Vertretern des Verteidigungsministeriums in den Regionen Indonesiens darüber berichtet, dass es ihre Hauptaufgabe sei, die Probleme in den Regionen zu erfassen und die Regierung Meinungen zu geben. Dafür sollten die leitenden Beamten sich mit der Regionalregierung koordinieren. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya unterstreicht die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Ungarn in einigen letzten Jahren. Der Minister sagte am Mittwoch, den 14. März dieses Jahres, bei der Gedenkfeier der 170-jährigen Revolution Ungarns in Jakarta, dass die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Ungarn viele Sektoren, wie unter anderem die Informationstechnologie und den Tourismussektor, umfasse. Außerdem betonte der Minister die Chancen beider Länder zur Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit. Laut dem Tourismusminister zeige die Steigerung des Handelswertes in Höhe von 8,9% noch kein richtiges Potenzial der Zusammenarbeit beider Länder, da es noch viele Sektoren zur Stärkung der bilateralen Beziehungen Indonesiens und Ungarns gebe.
In 2017, the volume of bilateral trade reached $133 million.
Im Jahr 2017 hat der Handelswert 133 Millionen US-Dollar erreicht. Es steigerte sich 8,9% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Handelswert spiegelt nicht das wirkliche Potenzial von Indonesien und Ungarn. Die beiden Länder haben einen großen Raum, um die Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren wie Informationstechnologie, Gesundheit, Verteidigung, Energie, Landwirtschaft, Fischerei, Bildung und vor allem Tourismus zu fördern. Zuvor sagte der Leiter des Präsidentenbüros Muldoko, dass ausländische Investitionen aus den EU-Ländern die zweitgrößte Investition in Indonesien sei. Die EU werde sogar der viertgrößte Partner von Indonesien. Als Muldoko 21 EU-Botschafter empfing, lud er die EU-Botschafter ein, in Indonesien optimistischer zu investieren. Die indonesische Ministerin für Maritime und Fischereiangelegenheiten, Susi Puji Astuti, hat eine Ehre bekommen, um den Studenten in Harvard Kennedy School, Cambridge, den USA, eine öffentliche Vorlesung zu halten. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am 15. März dieses Jahres rief Ministerin Susi Puji Astuti dabei die Studenten von Harvard auf, das Meer zu schützen, damit der Reichtum des Meeres und der weiteren Generation genossen werden könne. Sie stellte auch dabei die Maßnahmen des indonesischen Ministeriums für Maritime und Fischereiangelegenheiten in der Lösung verschiedener Fragen, wie unter anderem des illegalen Fischfangs, der Sklaverei und der phänomenalen Schiffversenkung vor. Susi Puji Astuti gab ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass diese langfristigen Maßnahmen erhalten werden könnten, damit der maritime Reichtum immer noch vorhanden ist. Im Jahre 2016 hat auch Ministerin Susi Puji Astuti eine öffentliche Vorlesung im gleichen Campus gehalten. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya setzt sich zum Ziel, dass 25% von 10 Millionen ausländischen gesamten Touristen dieses Jahres den Halal-Tourismus genießen können. Der Minister vermutet, dass die Zahl der Touristen, die Halal-Reise genossen hätten, sich von 20% oder 2 Millionen Touristen auf 5 Millionen Touristen steigere. Das sagte der Minister am Mittwoch, den 14. März dieses Jahres, nach der Plenardiskussion des Regional Investition Forums 2018 in Yogyakarta. Laut dem Minister sei der Halal-Tourismus von Indonesien zurzeit niedriger im Vergleich zu den Nachbarländern wie unter anderem Malaysia und Thailand. Tatsächlich sei das Potenzial der Besucherzahl der Touristen aus einigen Ländern groß, wenn die Touristenziele in Indonesien die Halal-Reise bearbeiten könnten. Dafür werde das Tourismusministerium sich auf die Entwicklung des Halal-Tourismus in drei Provinzen West Nusa Tenggara, West Sumatra und Aceh fokussieren, erklärte Minister Arief Yahya weiter. Das indonesische Landwirtschaftsministerium entwickelt gemeinsam mit der UN-Ernährung und Landwirtschaftsorganisation FAO ein nachhaltiges Landwirtschaftskonzept in Zentral Sulawesi, um als Pflanzen auf trockenen Flächen zu züchten. Das wurde kürzlich bei der Sozialisierung der nachhaltigen Landwirtschaft von Zentral Sulawesi im Büro für Nahrungspflanzen und Gartenbau in Palu Zentral Sulawesi geäußert. Die Leiterin dieses Büros, Tri Iriani Lama Kampali, sagte, dass es in Zentral Sulawesi trockene Flächen mit 5 Millionen Hektar Größe gebe. 600 bis 700.000 Hektar davon bearbeite man als Nahrungsflächen, wie zum Beispiel mit Maispflanzen. Dieses Programm solle die trockenen Flächen in Zentral Sulawesi fruchtbar machen. Dadurch könne das Ziel zur Steigerung der Produktivität der Maispflanzen verwirklicht werden, erklärte Tri Iriani weiter. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.011,18 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.539,08 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.785 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Das waren die Nachrichten des Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die Namen der ehemaligen indonesischen Präsidenten bei der Konkurrenz zwischen den Kandidaten der allgemeinen Wahlen zum Thema. Die Veranstaltung der Parlamentswahlen und der Präsidentschaftswahlen in Indonesien ist noch ein Jahr vor uns. Aber die Atmosphäre des Wettbewerbs hat begonnen. Nach der Ankündigung der politischen Parteien, vor einiger Zeit an den Parlamentswahlen teilzunehmen, wird die Öffentlichkeit mit Diskussionen über die politischen Manöver belebt, wie die Möglichkeit einer Partei, die den Erwerb von Stimmen und die Kandidaten des Vizepräsidenten und Präsidenten dominieren wird, die Amtierenden herausfordern. In den Diskussionen gibt es eine klassische Geschichte über eine neue Partei namens Partei Berkarya,
angeführt von Hutomo Mandala Putra alias Tommy, der den Namen des Indonesischen zweiten Präsidenten Suharto erheben wollte. Das Symbol dieser neuen politischen Partei ist der Golkar-Partei, die das politische Vehikel der vergangenen Regierung während der neuen Ordnung war, fast ähnlich. Außerdem zeigt Tommys Anwesenheit als Vorsitzender deutlich, dass Suhartos Name sein politisches Gut ist. Der Parteisekretär von Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang, räumte ein, dass die Partei in der Ära der neuen Ordnung erfolgreiche Programme annehmen werde. Obwohl einige Leute die Anwesenheit von Partai Berkarya unterschätzen, ist es interessant zu beobachten, in welchem Ausmaß die Aktion der neuen politischen Partei in der Wahl später ist. In der Reformzeit haben einige alte politische Parteien und Suhartos Familie ihr Mitgefühl verloren. Die jüngsten Ergebnisse mehrerer Umfragen erwähnen jedoch, dass Suharto ein erfolgreicher Präsident war. Man kann dies so interpretieren, dass die Erinnerung an einige Leute über den Fünf-Sterne-General, der seit 32 Jahren an der Macht war, in einigen entlegenen Gebieten in ganz Indonesien immer noch stark verankert ist. Zumindest ist dies bei der Erfüllung der Bestimmungen der Anzahl der Vorstandsmitglieder und der Mitglieder der Arbeitsgruppe in ganz Indonesien als Bedingung für die Fortsetzung der Wahl sichtbar. Ist das ein Beweis? Tommy war von 2002 bis 2006 wegen einiger Verbrechen inhaftiert, unter anderem wegen der Ermordung des Richters am Obersten Gerichtshof Syafiuddin Kartasasmita am 26. Juli 2001, des Besitzes von Schusswaffen und Munition sowie der vorsätzlichen Flucht. Jetzt führt er eine der politischen Parteien, die an der Präsidentschaftswahlen 2019 teilnehmen. Es ist nichts Neues, wenn der Sohn des ehemaligen Präsidenten, der ausgegrenzt worden war, schließlich in das Zentrum der politischen Auseinandersetzung in Indonesien zurückkehrt. Ebenso könnte Megawati Soekarnoputri, die Tochter des Indonesischen ersten Präsidenten, auch eine politische Partei, die sie als vierte Präsidentin Indonesiens wählte, führen und aufziehen. In der neuen Ordnung konnte etwas Unmögliches erreicht werden. Nun, der Punkt ist, dass jede politische Partei, entweder die neue oder die alte, die Weisheit dessen, was passiert ist, nehmen muss. Das Leben geht weiter, aber positive Aspekte oder gute müssen vorgestellt werden. Wenn jemand an der Macht ist, kann er die Graswurzel nicht vergessen. Dies muss eine Referenz der Wähler bei der Bestimmung sein, wer dieses Land führen wird. Der große Name des ehemaligen Präsidenten mag das politische Gut der Teilnehmer der Wahlen sein. Aber es muss immer konstruktive Kritik kommen, denn ein berühmter Name ist nie genug. Um eine herausfordernde Zukunft mit unterschiedlichen Eigenschaften aufzubauen. Soweit Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 15. Mai 1906, der Gründung der Autofabrik Rolls-Royce. Rolls-Royce Limited is ein bekannter englischer Autohersteller, die auch Flugzeugmaschinen erzeugt. Rolls-Royce wurde von Charles Stewart Rolls und Sir Frederick Henry Royce am 15. Mai 1906 als weitere Partnerschaft von 1904 gegründet. Im Jahre 1971 hatte Rolls-Royce finanzielle Schwierigkeiten als Folge der Entwicklung von der Maschinen RB211, die sehr teuer war. Die Firma wurde dann zur Rolls-Royce Limited nationalisiert. Im Jahre 1973 wurde die Autoabteilung zum Rolls-Royce Motors von ihrem Konzern getrennt. Rolls-Royce Limited produzierte weiterhin die Flugzeugmaschinen bis ihrer Privatisierung im Jahre 1987 als Rolls-Royce PLC. Willkommen zum 15. Mess, dem Weltverbrauchertag. Der Weltverbrauchertag ist ein Aktionstag der internationalen Verbraucherorganisation Consumers International, an dem auch Verbraucherbelange öffentlich aufmerksam gemacht wird. Der Weltverbrauchertag geht zurück auf den US-Präsidenten John F. Kennedy, der am 15. Mai 1962 vor dem Kongress der Vereinigten Staaten drei grundlegende Verbraucherrechte proklamierte. Er war der erste Staatsoberhaupt, der das getan hat. Er wird seit dem Jahr 1983 jährlich am 15. Mai begangen. Jetzt feiern Verbraucherorganisationen aller Welt, einschließlich Indonesien, den Weltverbrauchertag. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 15. Mai 1983 als der hinduistischen Feiertag Nyepi zum ersten Mal als der indonesische nationale Feiertag angekündigt wurde. Der hinduistische Feiertag Nyepi wurde zum ersten Mal auf Bali im Jahre 1973 gleichzeitig gefeiert. Vorher wurde Nyepi in Dörfern getrennt gefeiert. 10 Jahre später oder im Jahre 1983 bestimmte die indonesische Zentralregierung Nyepi als ein nationaler Feiertag in dem Präsidialerlass Nummer 3. Damals wurde im 15. Mai zum ersten Mal Nyepi national gefeiert. In dem Präsidialerlass wird auch den buddhistischen Feiertag Waisak als einen nationalen Feiertag festgesetzt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer der STIM Indonesien, die Sendung Unser Indonesien behandelt heute das Thema Gefährdungshaftung als eine Maßnahme der Umwelt- und Forstministerin, die Umweltzerstörer zu belangen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, man glaubt, dass das Konzept der Strict Liability oder Gefährdungshaftung das Bemühen zur Einhaltung des Umweltrechts in Indonesien erleichtern werde. Dadurch werde geregelt, dass große Unternehmen, die rücksichtslos ihre Konzessionen nutzten, um Fichen und Waldbrände abzusichern, bestraft werden können.
Di sakte di Indonesia Umwelt und Forstministerin Siti Nurbaya in Jakarta am Montag den 12. März 2018, als sie der Veröffentlichung des Buches von Dr. Andri Gunawan Wibisana mit dem Titel Die Einhaltung des Umweltrechts durch zivilrechtliche Haftung in Jakarta beiwohnte. Siti Nurbaya zufolge solle das Konzept der Gefährdungshaftung nun bei Zivilklagen gegen die Verursacher der Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung erwägt werden. Man ist davon überzeugt, dass die Implementierung der Gefährdungshaftung wirksam sei und zur gesteigerten Abschreckung der Umweltzerstörer dienen werde. Dadurch kann das konstitutionelle Recht der Gesellschaft nach dem Grundgesetz 1945 im Vers 28 realisiert werden. Darin stehe, dass jede Person das Recht habe, eine gute und gesunde Umwelt zu erhalten. Siti Nurbaya betont, dass die Rechtsexperten Indonesien, vor allem die Anwälte und Staatsanwälte, Mut und Aufrichtigkeit zeigen sollten, das Konzept zu übernehmen und Anklagen gemäß der Gefährdungshaftung richtig und konsistent zu beantragen. Bislang war es sehr schwierig, bei Rechtsverfahren der Umweltzerstörung diese vor allem angesichts der Flächen- und Waldbrände im Gericht zu beweisen. Während der Staatsregierung von Präsidenten Joko Widodo wird die Einhaltung des Umweltrechts nun sichtenweise durchgeführt. Dazu benutzt man verschiedene Rechtsinstrumente aus dem Verwaltungs-, Straf- und Zivilrecht. Um die abschreckende Wirkung zu steigern, hat das indonesische Umwelt- und Forstministerium das Konzept der Gefährdungshaftung mit in den Umweltkontext eingebunden. Es ist bewiesen, dass mit dieser Maßnahme die Einhaltung der Gesetze durch große Unternehmen zur Absicherung ihres Konzessionsgebietes weiter erhöht hat und die Brandherde signifikant in den letzten 2 Jahren reduziert werden konnten. Die Gefährdungshaftung basiert auf dem Gesetz Nummer 32 von 2009, Vers 88. Es erfolgte nun eine Änderung durch die Ein-Zivilhaftungskonzept, da ursprünglich ein Fehler bei dem Angeklagten durch eindeutige Kausalität erwiesen werden musste und regelmäßig zu Verlusten bei dem Kläger führte. Die Implementierung der Gefährdungshaftung wurde konzeptionell im Jahr 2017 begonnen, als die Umwelt- und Forstministerin die Firma PT Waringin Agrojaya vor dem Staatsgericht in Yogyakarta anklagte. Das Staatsgericht hat beschlossen, dass die Aktivität des Angeklagten, der zur Gewinnung von Ölpalmplantagen bei der Eröffnung des Bodens die Verbrennungsmethode einsetzte, ein ernsthaftes Risiko für die Umwelt verursachte. Für diesen Fall tritt nun das Konzept der Gefährdungshaftung in Kraft. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Indonesian Tirtawan Unsvidar beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, eine Reise nach West Sulawesi zu machen. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesien, RRI World Service, Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzhörer können Sie unsere Sendung auf über Livestream von news.id/German hören. Libusura not Mamuju is Aina der Bezirke in der Provinz West Sulawesi. Die Hauptstadt des Bezirkes liegt in Pasangkayo, etwa 276 km von der Stadt Mamuju, der Hauptstadt von West Sulawesi entfernt. Der Bezirk not Mamuju grenzt im Westen an die Makassarstraße. Durch diese Lage hat dieser Bezirk viele schöne Küsten, die als herausragende Touristenziele gelten. Eine davon ist die Küste Tanjung Babia, die von Ihnen besucht werden sollten. Bei einer Reise können Sie nicht nur deren Naturschönheit, sondern auch verschiedene Spezialitäten der Bevölkerung der Mandar, der Ureinwohner von West Sulawesi kennenlernen. Libusura das Touristenziel der Küste Tanjung Babia liegt im kleinen Bezirk Pasangkayu etwa 2 km von der Hauptstadt des Bezirkes Not Mamuju entfernt. Sie ist eine der hervorragenden Küsten im Bezirk Not Mamuju und viele Ausländer besuchen sie jede Woche. Vom Stadtzentrum Pasangkayu können Sie mit einem Motorrad und Auto fahren, um die Küste zu erreichen, und die Schönheit über eine Küstenlinie von 3 km bewundern. Dort können Sie in der Sandausdehnung zufrieden verweilen. Libusura di Küste Tanjung Babia hat ein blaues und klares Meereswasser, das mit gut Genossen uns Ruhe bringen kann. Die Wellen haben bis zu 2 Meter Höhe. Deshalb können Sie dort mit einem Boot fahren, surfen, angeln oder Wassersport treiben. Außerdem können Sie dort auch schwimmen. Sie sollen aber vorsichtig sein. Nachdem Sie geschwommen sind, können Sie in einer Hütte an der Küste Babia entlang ausruhen. Küste Tanjung Babia bietet nicht nur deren Schönheit, sondern auch verschiedene Spezialitäten von Mandar, die unter anderem Jepaan. Dieses Essen wird aus geraspelten Kassaven, die mit geraspelten Kokosnüssen vermischt werden, gegessen. Jepa wird gewöhnlich warm serviert. Man isst Jepa mit frischem gebackenem Fisch oder Bopia-pia, der vom Fischer gerade gefangen wurde. Sie können auch den Herstellungsprozess von Jepa vor Ort sehen. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Bericht über die Küste Tanjung Babia. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen.
Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Di Stim Indonesian in Jakarta in program Mitter Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Bei heutigen Programm werden wir Sie einladen, die Provinz der Molukken zu besuchen, um die Yalahatan-Sprache kennenzulernen. Liebe Zuhörer, die Gesellschaft im Yalahatan-Dorf bekennen sich zu vier Religionen, dem Islam, dem Katholizismus, dem Protestantismus und der Suku-Religion. Die Suku-Religion hat die Religionsmehrheit in diesem Dorf. Die Lehren dieser Religion ähneln dem Hinduismus, aber die Religionsausübung ist anders. In der Suku-Religion glaubt die Gemeinde dieser Religion an einen Gott namens Upulaha Tala, was Gott in ein Schöpfer bedeutet. Liebe Zuhörer, im Yalahatan-Dorf befinden sich moderne Gebäude wie Häuser, Moschen, Kirchen, Dorfhallen und traditionelle Häuser. Es gibt aber dort vier Volksstammhäuser, die die Residenz der Clanleiter, der Soa, mit ihrer Kernfamilie sind. Die vier Häuser dürfen keinen Strom haben, für die Beleuchtung benutzt man nur eine Öllampe. Liebe Zuhörer, hier sind einige Beispiele der Wörter auf der Yalahatan-Sprache. Ama oder auf Deutsch Vater. Suahilama, zurückkommen aus. Anmite Ehu, Abendessen. Ampalahi, ansehen oder schauen. Muturu, schlafen. Liebe Zuhörer, hier ist ein Beispiel der Sätze auf der Yalahatan-Sprache. Amal sua hilama kantor. Amal sua hilama kantor. Oder auf Deutsch, Vater kommt von Büro zurück. Opa kela ama anmite ehu. Opa kela ama anmite ehu. Dan ist Vater zum Abend. Yam an mite ehu ama ampalahi e televisi. Yam an mite ehu ama ampalahi e televisi. Nach dem Abendessen sit Vater fern. Opakela ama muturu. Opakela ama muturu. Danach schläft Vater.
Di Stim Indonesian in Jakarta in program Mitter Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Liebe Zuhörer, wenn Sie die Kritik oder Vorschläge haben, bitte senden Sie diese an unsere E-Mail-Adresse voe.com. @voinews.id oder auf die Seite unserer sozialen Medien wie Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia. Liebe Zuhörer, das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Musik Regenbogen, präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer des Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. In unserem heutigen Musik Regenbogen Programm möchten wir Ihnen die nostalgische Lieder von der Sängerin Ie Sugianto präsentieren. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Jangan Sakiti Hatinya oder Verletz nicht sein Herz. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, die Sängerin, die den vollen Namen Kuspuji Istining Tiahat sang zum ersten Mal im Fernsehen beim Programm Kenalan Baru oder Der Neue Bekannte im Jahr 1978. Ii Sugianto hat schon einmal zwei Lieder von dem bekannten Sänger Faris RM in ihrem Album dem Titel Selangkah Keseberang oder Trenten Hinüber gesungen. Es ist schade, dass dieses Album keinen Erfolg hatte, um ihren Namen in der indonesischen Musikwelt populär zu machen. Ii Sugianto ist bekannt geworden, nachdem sie die Kompositionen von einem bekannten Sänger, Komponisten und Produzenten in Indonesien, Rinto Harahap, gesungen hat. Das erste Album von Ii Sugianto unter der Anleitung von Rinto Harahap hieß Jangan Sakiti Hatinya. Das Album wurde im Jahr 1979 veröffentlicht. Liebe Hörerfreunde, hören Sie wieder das andere Lied von Ii Sugianto mit dem Titel Nasibmu dan Nasibku oder Dein Schicksal und Mein Schicksal. Viel Spaß beim Zuhören.
Tapi tiada berbintang.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, nachdem Ii Sugianto mit dem Album Jangan Sakiti Hatinya Erfolgreich hatte, war sie direkt damit unzufrieden. Sie hat noch immer die Kompositionen von Rindo Harahap gesungen, sodass sie sehr bekannt geworden ist. Sie ist bekannt als Sängerin, die die schönen und melancholischen Lieder singt. Ihre Popularität war in den 1980er Jahren. Das Lied, das Sie gerade gehört haben, hat den Titel Nasibmu dan Nasibku. Das ist ein Hitslied von dem Album mit dem Titel Nasibmu dan Nasibku. Dieses Album wurde im Jahr 1980, einem Jahr nach dem Erfolg des Albums Jangan Sakiti Hatinya, veröffentlicht. Das Lied Nasibmu dan Nasibku erzählt über das Schicksal eines Liebespaares, das einander liebt. Es kann aber nicht zusammen sein. Liebe Zuhörer des Dimensions, das war das Programm Musik Regenbogen. Zum Schluss präsentieren wir Ihnen zwei weitere Lieder von Ii Sugianto mit dem Titel Bunga Sedap Malam oder Tuberose und Selendang Merah oder Das Rote Sultertuch. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.